herzlich willkommen und guten Morgen. Ich merke, ihr seid alle noch am Quatschen und Reden, am Wiedersehen nach den Osterferien. Wir wollen zu Beginn einen Kehrvers mit euch singen. Der ist vielleicht gar nicht so bekannt, aber ich lade euch ein, mit diesem Kehrvers zur Ruhe zu kommen, hier jetzt in diesem Gottesdienst anzukommen an diesem Sonntagmorgen.
Herzlich willkommen heute Morgen zum Gottesdienst hier in der Freien Evangelischen Gemeinde in Dortmund-Körne. Schön, dass ihr alle da seid, hier vor Ort. Ich grüße auch allen, die uns über den Stream zugeschaltet sind. Zu Beginn des Gottesdienstes möchte ich uns die Losung und den Lehrtext für den heutigen Sonntag vorlesen. Die Losung im Richter 10, der Vers 15. Die Israeliten sprachen zum Herrn: Wir haben gesündigt. Mache du es mit uns, wie dir es gefällt. Nur errette uns heute. Dazu der Lehrtext aus Lukas 18, Vers 13. Der Zöllner stand ferne, wollte auch seine Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich möchte gerne mit uns beten und bitte, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. Ja, und das ist so wunderbar, dass du uns Sündern gnädig bist. Wir haben in der letzten Woche deine Auferstehung gefeiert und ich möchte einfach nochmal danken, Herr. Danken, dass du für uns gestorben bist und so die Sündenvergebung möglich ist. Und ich möchte danken heute für den Gottesdienst, dass wir hier zusammenkommen dürfen, dich zu loben und zu feiern. Und dir ganz, ganz herzlich danken, Herr, dass du nun mitten unter uns bist. Amen. Immer mehr, so heißt der Titel des Liedes, was wir jetzt gemeinsam singen.
Immer mehr sein wie du.
Ich möchte gerne einladen zu einer Veranstaltung, die vom Gebetshaus Dortmund heute Nachmittag hier im Hause stattfindet. Heute um 16 Uhr ein Vortrag über den Konflikt im Gazastreifen. Dort referiert Chaim Lavi, ein Touristenführer aus Israel. Ganz, ganz herzliche Einladung dazu. Unsere weiteren Veranstaltungen könnt ihr den Mittwochsnachrichten entnehmen. Mittwochsnachrichten ist ein Newsletter, den man im Gemeindebüro abonnieren kann oder auch seine E-Mail-Adresse vorne am Infopoint hinterlegen kann. Und nun möchte ich den Lasse nach vorne bitten für eine Ansage.
Ich darf euch zuerst ganz lieb grüßen von der Judith, die wäre heute sehr gerne hier gewesen, hätte diese Ansagen gemacht. Die liegt leider mit Husten im Bett. Oh, ja. Aber jetzt mache ich die Ansagen für euch und ich habe ein paar Einladungen mit wunderbaren Veranstaltungen, die in nächster Zeit in unserer Gemeinde stattfinden. Das erste ist einmal ein Taufseminar. Also wer schon mal drüber nachgedacht hat, sich vielleicht taufen zu lassen oder noch gar nicht weiß, was ist das so, der ist ganz herzlich eingeladen, an diesem Taufseminar teilzunehmen. Das soll am 20.04., also in nächster Zeit, stattfinden und die Anmeldung geht noch bis zum 10.04. im Gemeindebüro. Also, wenn das vielleicht was für dich ist oder du ein paar Fragen dazu hast, die du beantwortet haben willst, dann komm zu diesem Taufseminar am 20.04. Zweite Einladung, dazu habe ich auch einen wunderbaren Flyer hier, den sieht man jetzt von euren Sitzen vielleicht nicht ganz so gut, aber er sieht sehr schön aus, der liegt hinten am Infopoint. Und das ist eine Einladung zu einem Vortrag von Franziska Klein, eine FEG-Pastorin-Kollegin, über das Thema Freundschaft. Also Freunde gewinnen, Freundschaften halten, Freundschaften gestalten. Eine Sache, die unser aller Leben eigentlich zutiefst auch prägt. Und die Sehnsucht nach Gemeinschaft, die kennen wir, glaube ich, auch häufig aus vielen Momenten im Leben. Ganz herzliche Einladung zu diesem Freundschaftsvortrag mit Musik und Gespräch und Vortrag dabei. Es wird ein super Abend, glaube ich, bringt Freunde mit. Oder findet welche da. Mal gucken, was da funktioniert. Richtig, wann denn? Danke für den Hinweis. Am 14.05., ungefähr in einem Monat, um 19 Uhr hier in der FEG. Und nächste Einladung, am 25. Mai, zwei Wochen später, findet ein Willkommensbrunch statt. Da kann man mal kostenlos richtig gutes Frühstück genießen, hier in der Gemeinde und gleichzeitig die Gemeinde dabei kennenlernen, unsere Geschichte kennenlernen, was FEG eigentlich bedeutet, was uns hier wichtig ist in der Gemeinde. Herzliche Einladung dazu für alle, die das noch nicht so richtig kennen hier oder neu da sind. Wir freuen uns auf euch und ein leckeres Frühstück mit euch zu haben. Ja, und das war's auch schon. Herzliche Einladung.
Ja, und nun als nächstes, vor dem nächsten Lied, sammeln wir die Kollekte ein. Die Kollekte ist bestimmt für die Belange unserer Gemeinde. Hier steht mal, was da alles für ausgegeben wird. Gemeindeleben, Technik, Jugendarbeit, Anschaffung, Klopapier. Also sehr, sehr viel. Wir sammeln jetzt die Kollekte ein und starten dann gleich in das nächste Lied. Befreit durch deine Gnade.
Deine Gnade reicht bis
So, das habe ich jetzt auch. Das passt. Jo, gut. Jo, da kann ich den Chef ja mal anrufen, wird er sich freuen. Schwarzmann, hallo, Chef. Ja, ich habe das alles gemacht. Also ich habe die Sachen von oben nach unten geräumt, die anderen von unten nach oben. Dann hatte ich ja noch von rechts nach links und noch welche von links nach rechts. Ja, ja, und ich habe tatsächlich, also ich bin jetzt 1,5 Stunden länger geblieben, wollte ich nur sagen. Ne? Ja, wie, schönen Abend noch. Ja, gut. Ja, ja, Ihnen auch. Ein bisschen Anerkennung wäre auch mal was gewesen, aber ich verstehe es nicht, es ist immer dasselbe. Na, ich rufe den Chef auch mal an, Kollege Schwarzmann. Weißmann, hallo Chef. Ja, der Kollege Schwarzmann hat ja auch gerade schon angerufen. Ich habe also auch alles fertig. Ne? Ich habe die gerollten Sachen entfaltet und die gefalteten entrollt. Ja, genau. Ja, ja, nee, vom Keller auf den Dachboden. Ja, alles gemacht, ja, ja. Ja, nur fast 2 Stunden habe ich jetzt länger gemacht. Okay, alles klar. Ich wollte Ihnen nur Bescheid geben, dann wissen Sie, wenn Sie morgen früh kommen, dass alles erledigt ist. Ne? Alles klar, Chef, bis dann. Ciao. Also ich finde, wir haben ja wirklich einen super Chef, ne? Super Chef, ein bisschen Lob und Anerkennung. Ja, er muss doch sehen, was wir machen. Also, nee, ich weiß nicht, ich komme da nicht mit klar. Aber wieso, was hast du denn? Hauptsache, der Lohn stimmt zum Schluss, ne?
Hauptsache, der Lohn stimmt zum Schluss. Wie man an der Deko wunderbar erkennen kann und dem heiligen Schein, sind wir wieder nach Ostern in unserer Predigtreihe Heiliges Leben. Wir sind auf der Suche nach heiligen Momenten im Alltag mit unserem Glauben an Jesus. Und wir haben eine Zeit lang Jesus dabei begleitet, wie er seine Bibel, die er damals hatte, die Tora, ja, wie er die ausgelegt hat und zu neuem Leben erweckt hat für die Menschen um ihn herum und sich seinen Glauben so angeeignet hat. Wir haben gehört, es ist wichtig, dass wir an die Vergessenen erinnern. Es ist wichtig, dass wir den Mund nicht zu voll nehmen. Unser Ja ein Ja ist und unser Nein ein Nein. Wir haben gelernt, dass es darum geht, die Schätze der Bibel zu heben und zum Leben wieder zu erwecken, in unseren Alltag hinein. Eins vergesse ich jetzt. Mensch, naja, wir haben eine Menge gelernt und heute geht es weiter in dieser Reihe. Jetzt gucken wir Jesus dabei über die Schulter. Er ist so ein bisschen, er ist jetzt fertig mit der Tora-Auslegung und jetzt fängt er an, die Frömmigkeit der Menschen sich vorzunehmen, wie sie damals so waren. Er hat das ja beobachtet in seinem Aufwachsen, wie leben die Menschen damals ihren Glauben eigentlich so wirklich. Und jetzt knöpft er sich so die Frömmigkeit vor und dabei schauen wir ihm jetzt über die Schulter. Und ich lese mit uns Matthäus Kapitel 6, die Verse 1 bis 6 und was Jesus da spricht. Passt aber auf, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht deshalb vor den Menschen ausübt, um sie ihnen zur Schau zu stellen. Ansonsten habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Also immer, wenn du Almosen gibst, posaune es nicht vor dir aus, wie es die Scheinheiligen in ihren Versammlungen und auf den Straßen tun, damit sie von den Menschen verehrt werden. Amen. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon bekommen. Bei dir aber, wenn du Almosen oder Spenden gibst, soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte macht, damit dein Almosen im Verborgenen bleibt und dein Vater, der im Verborgenen ansieht, es dir belohnt. Und wenn ihr betet, dann seid nicht wie die Scheinheiligen, denn sie lieben es, in den Versammlungen und an den Straßenecken stehend zu beten, um sich den Menschen zu zeigen. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon bekommen. Aber wenn du betest, dann geh in dein Zimmer, schließe die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen ansieht, wird es dir belohnen. Was will uns dieser Text heute für unseren Alltag mitgeben? Wo sind hier die heiligen Momente, die wir in unserem Leben mit Gott erleben können? Wieder, ich glaube, dieser Text ist jetzt keine Schritt-für-Schritt-Anleitung, in manchen Bereichen vielleicht schon, sondern ich glaube, wir finden in dem Text nochmal wertvollere Prinzipien, die ein Stück tiefer liegen und die wir hervorgraben können. Es scheint Jesus hier in allem, was er sagt, ein Stück weit um das Sichtbare zu gehen und das Verborgene. Und den Lohn der Dinge, die wir eigentlich so tun. Es geht um Spenden und Almosen, klar, es geht ums Gebet. Aber was sind die Prinzipien, die Jesus uns mitgeben will? Es ist ein Text, der voller Sprichwörter ist, die man vielleicht auch heute noch kennt. Lass die Linke nicht wissen, was die Rechte tut. Geh zum Beten ins stille Kämmerlein. Etwas vor sich herausposaunen. Wir finden viele Sprichwörter hier. Was meint das aber? Ich fange an mit, lass die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Auf den ersten Blick geht es hier ja um Almosen. Es geht um Spenden. Und das, was Jesus jetzt so sagt, augenscheinlich heißt, wenn du spendest, dann nicht um dich selbst zu bereichern und weil du so viel davon hast, sondern aus gutem Herzen. Es steckt also irgendwie die Botschaft drin, wenn wir spenden, dann ist das Geld nicht mehr unseres. Also lass die Linke nicht wissen, was die Rechte macht. Wenn wir das Geld geben mit der Rechten, dann dürfen wir mit der Linken nicht noch gucken, was passiert denn jetzt mit dem Geld und wird das auch richtig eingesetzt, sondern eine Spende ist ja frei gegeben. Aber die Worte Jesu, die kann man hier noch tiefer deuten und auf unser Leben anwenden. Was meint Jesus damit? Lass die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Solange diese beiden Hände mit dem gleichen Körper verbunden sind, ist das eine Herausforderung, die uns vors Unmögliche stellt. Ich kann meine linke Hand nicht wissen lassen, was die rechte tut. Es ist ja immer einfach dabei. Es scheint für Jesus also mehr so zu sein, dass beide Hände ganz bestimmte Funktionen haben. Die rechte Hand ist die Ausführende, die tut, die macht. Und die linke Hand scheint die zu sein, die das, was die rechte tut, bewertet und anguckt, was machen wir denn eigentlich da? Und das, was wir da machen, was bringt uns das denn eigentlich? Also die rechte tut und die linke bewertet das. Die fällt ein Urteil darüber. Was ist eigentlich das Ergebnis, die Dinge und das Ergebnis der Anstrengung, die wir mit der rechten Hand unternehmen? Lohnt sich das überhaupt, die Hand in Bewegung zu setzen? Und Jesus, der sieht hier ein ganz offensichtliches Ergebnis, zumindest in seinem Beispiel, die Anerkennung der Menschen. Und er sagt, damit ist der Lohn des Spendens doch bereits verdient. Und das scheint ihm nicht zu gefallen. Er sagt, da, wo man sich den Lohn des Spendens über die Anerkennung der Menschen holt, da geht ein viel wichtigerer Lohn verloren. Es gibt unter Fitnesscoaches, Fitnesstrainern, Influencern so ein geflügeltes Wort, dessen Quelle sich nicht zurückverfolgen lässt. Ich kann auch nicht garantieren, dass das richtig ist. Aber es lautet ungefähr so, wenn du mit Sport, mit Trainieren, wenn du mit Training anfängst und Fortschritte machst, dann erzähl keinem davon. Rede nicht darüber, denn wenn du mit Menschen darüber redest, dann hörst du, hey toll, stark, dass du angefangen hast, Sport zu machen, ey, wie wunderbar. Und die Fortschritte, man sieht das richtig. Und er sagt, ja, aber dafür, da kriegst du ja Glückshormone ausgeschüttet. Du kriegst ja die Belohnung schon, bevor du das nächste Mal sozusagen Training gemacht hast. Und das nimmt dir die Motivation, dich weiter zu verbessern, direkt wieder komplett weg. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auf die Bibel anwenden kann. Aber es zeigt, dass die Art und Weise, wie wir eine Sache machen und welche Haltung wir dahinter haben, die Bedeutung verändert. Bekommt denn meine Spende nicht wirklich einen ganz faden Beigeschmack, wenn ich die gebe, wenn ich so sonntags hier sitze und einen 20er aus dem Portemonnaie ziehe, ihn so hochhalte und wedle und dann verschwindet er im Beutel? Das bekommt so einen ganz üblen Beigeschmack. Das ist nicht mehr etwas Schönes, wo einfach Unterstützung dahinter steckt, sondern man bereichert sich an der Sache auf einmal selbst. Wir können also die Bedeutung der Dinge, die wir tun, dadurch verändern, mit welcher Haltung wir das tun. Und das bringt uns Jesus hier mit auf den Weg. Das ist vielleicht das erste Prinzip, das wir hier lernen können. Wir können durch die Haltung, mit der wir eine Sache tun, die ursprüngliche Bedeutung der Sache in etwas anderes verdrehen. Und das kann auch zu etwas Schlechtem verdreht werden. Und Jesus sagt aber, es kommt auf unser Herz an. Das rufen uns seine Worte zu. Die Haltung, mit der wir die Dinge tun. Eine zweite Bedeutung könnte vielleicht sein, nächste Folie, es kommt auch darauf an, dass wir Dinge tun, die richtig sind, obwohl sie uns vielleicht in erster Linie nicht viel Gewinn bringen. Also, wenn die linke Hand die ganze Zeit bewertet, lohnt sich das, was die rechte macht, dann werden wir irgendwann nur noch die Dinge tun, von denen wir sagen, ja, für uns lohnen sich die. Tue nicht nur das mit der Rechten, wovon die Linke befunden hat, dass es dir etwas bringt. Tue die richtigen Dinge, ohne zu bewerten, ob sie dich selbst bereichern. Das ist eine Haltung, die dem Reich Gottes ja entspricht. Und wir erinnern uns, Jesus hält die Bergpredigt ja, um den Menschen zu zeigen, hey, im Herrschaftsbereich Gottes, da geht es ganz anders zu als hier auf der Welt. Da geht es eben nicht darum, dass jeder sich selbst nur bereichern möchte, sondern da geht es darum, dass etwas aufgegeben wird, damit die, die gar nichts haben, bereichert werden. Da geht es darum, an die Vergessenen zu erinnern. Da geht es daran, die Schlechtergestellten gerecht zu behandeln. Jesus selbst kommt ja auf die Welt, gibt damit das beste Leben überhaupt auf. Obwohl er so reich war, kommt sozusagen in unsere Armut hinein und veräußert sich selbst, um uns zu bereichern. Das ist eine Haltung, die dem Reich Gottes entspricht. Und es ist auch eine reife Haltung, Dinge zu tun, nicht nur, weil sie uns bereichern, sondern weil sie richtig sind. Das ist eine Haltung, die dich zu einem außergewöhnlichen Menschen macht. Es ist doch in unserer Welt eine Besonderheit, wenn jemand selbstlos handelt, wenn jemand die richtigen Dinge tut, ohne sich daran zu bereichern. Wie erleichtert wären wir, wenn alle unsere Politiker selbstlos andere bereichern würden? Wie erleichtert wären wir, wenn unsere Arbeitskollegen selbstlos andere bereichern würden? Wie erleichtert wären wir, wenn all unsere Nachbarn so drauf wären? Wie überraschend ist es dann für Menschen, andere Leute zu treffen, die wirklich so handeln, die wirklich das Richtige tun, obwohl es ihnen nichts bringt? Da scheint wieder der Vater durch seine Kinder hindurch. Das ist Gottes Handeln, Gott tut das so. Und wenn wir so handeln, dann scheint unser himmlischer Vater durch uns als Kinder und Gott wird hier in der Welt sichtbar. Da erkennt man an uns Kindern Gottes, aus welchem Haus sie kommen. Unsere Gesellschaft ist auch darauf angewiesen, dass es Menschen gibt, die Dinge aus Selbstlosigkeit tun. Wo kämen wir hin, wenn jeder nur das täte, was ihn selbst bereichert? Ich denke, wir würden tatsächlich verarmen. Und das ist ein spannender Gegensatz. Es würde nur noch Misstrauen und Missgunst untereinander herrschen. Man würde sich nichts mehr gönnen einander und auch nicht mehr weiterhelfen. Man würde vereinsamen. Ich denke, es gehört zu einem reifen Leben dazu, dass man Dinge tut, deren Nutzen nicht im ersten Augenblick erkennbar sind und die trotzdem richtig sind. Manchmal gibt es, glaube ich, solche Dinge in unserem Leben. Manchmal gibt es solche Entscheidungen, bei denen das nicht im ersten Moment absehbar ist, ob das jetzt wirklich das Richtige ist. Zum Beispiel sich bei jemandem zu entschuldigen, mit dem man vielleicht gar nicht mehr so viel zu tun hat. Einen Konflikt klären, obwohl die Person gar nicht mehr im Leben ist. Das ist eine unangenehme Aufgabe und die kostet auch sehr viel Kraft. Und vielleicht ist auch nicht allzu viel Gewinn zu erwarten, aber ist sie nicht vielleicht trotzdem das Richtige zu tun? Oder wenn man sich eben um die Vergessenen kümmert oder um schwierige Menschen, die einsam sind. Das kann etwas sein, das unglaublich viel Kraft kostet und dir vielleicht wirklich nicht viel zurückbringt, aber andere bereichert und eine heilige Aufgabe ist. Oder für jemanden einzutreten, der auf der Arbeit oder in der Schule gemobbt wird oder über den gelästert wird, Zivilcourage zu zeigen. Das birgt auch immer die Gefahr, sich selbst zum Opfer zu machen. Und man gewinnt dabei wirklich nicht viel. Aber ist es nicht trotzdem das Richtige? Mir fallen all diese Dinge und im Leben die Dinge, die, wo ich merke, boah, das bringt mir jetzt direkt irgendwie erstmal nichts und sie trotzdem zu machen, das fällt mir auch absolut schwer. Also ich sage nicht, ich kann das perfekt. Aber das, was Jesus hier sagt, da habe ich so das Gefühl, hey, das steckt einfach eine Verheißung dahinter, dass das richtige Tun wichtig ist. Jesus gibt uns dieses Prinzip mit auf den Weg. Lass die Linke nicht wissen, was die rechte Hand tut. Bewerte nicht konstant dein Handeln danach, ob es dich bereichert, sondern tue die richtigen Dinge, ohne zu bewerten, was sie dir selbst einbringen. Und das ist gar nicht leicht. Menschliche Anerkennung, Unterstützung, ein Kompliment, ein wohlwollendes Wort, das ist ja auch was Hilfreiches, das ist auch gut, wenn es eben aus unterstützender Haltung bekommt und nicht aus Bereicherung. Aber wenn dann die Anerkennung wegbleibt, wenn das nicht gewertschätzt wird, was wir tun, obwohl es das Richtige ist, umso schwerer fällt das dann. Tun wir dann noch das Richtige? Und hier kommt eben der Gedanke Jesu mit rein. Selbst wenn kein Mensch das Richtige, das du tust, auch nur ansieht, anerkennt oder wertschätzt, Gott, der im Verborgenen sieht, er sieht das. Er schätzt das wert. Du hast Anerkennung bei Gott für die Dinge, die du tust, die schwerfallen und richtig sind. Gott wird diese Sachen, die im Verborgenen passieren, sehen. Und egal, wo das jetzt ist, ob in der Gemeinde oder in deinem sonstigen Leben, das ist uns eine Ermutigung, die Dinge zu tun, die richtig sind, selbst wenn sie augenscheinlich erstmal keinen Gewinn bringen. Gott sagt uns das zu. Ich sehe dich, auch da, wo du im Verborgenen bist. Und was du tust, ist richtig, selbst wenn die Welt dir keinen Lohn dafür gibt. Und Jesus sagt, ich liebe es, dass du das trotzdem tust. Nehmen wir das in Anspruch für uns, diese Anerkennung, diesen Lohn bei Gott, diese Liebe, die er uns für die Dinge gibt, die kein Mensch sonst sieht? Ganz wichtig ist mir, der Gott, der im Verborgenen sieht, das ist ja jetzt hier keine Drohung. Also das ist jetzt nicht der Gott, der sagt, pass auf, kleines Auge, was du siehst, oder ich sehe alles, was du machst, pass bloß auf, was du tust. Sondern das ist ein Gott, der sagt, wenn du im Schatten deines Lebens steht und kein Mensch ein Licht auf dich wirft, da gucke ich auf dich. Und zwar mit einem liebevollen Blick. Da bin ich bei dir. Und ich will dir Lohn und Anerkennung geben für das, was du tust, selbst wenn kein Mensch das macht. Und ich glaube, das ist ein Prinzip, da schlummert heiliges Leben. Die richtigen Dinge tun, selbst wenn sie im Verborgenen bleiben und uns erstmal gar nichts bringen. Aber dann eben den Lohn bei Gott suchen. Gott sieht und schätzt jede ungesehene Anstrengung, die du unternimmst. Und ich glaube, das für sich in Anspruch zu nehmen, das ist etwas, das Eltern, wahrscheinlich immer noch mehr Mütter, glaube ich, aber zur Perfektion beherrschen müssen. Eine Sache, die Judith und mir immer wieder aufgefallen ist, wenn wir so unsere Kindheit verglichen haben, ist, wie oft wir leben beide oder sind aufgewachsen in Häusern mit Treppen, wie oft wir an Dingen, die unsere Mütter auf die Treppe gestellt haben, damit sie im Haus nach oben gebracht werden oder an Wäschekörben, ohne sie zu beachten, vorbeigelaufen sind. Da wurde sich enorm viel Kraft, Liebe und Zeit aus dem eigenen Fleisch geschnitten, um das Haus sauber zu halten, um saubere Wäsche anzubieten und zu haben. Und man würdigt das nicht mit der kleinsten Anstrengung, es die Treppe mit hochzunehmen. Also ich glaube, wir können uns ein Beispiel nehmen an allen, die zu Hause Care-Arbeit leisten. Auch wenn keiner es sieht oder wertschätzt, eure Arbeit ist Gold wert. Und eure Anerkennung und Lohn sind euch sicher. Gott hat jede Tat gesehen, jeden Handgriff. Und das ist auch ein Prinzip, das wir hier in diesem Text finden. Tue die Dinge, die dir schwerfallen, auch wenn sie dir hier nichts bringen. Und wenn uns das schwerfällt und wir denken, hey, was bringt das eigentlich? Lohn, Anerkennung und Liebe, die gibt es bei Gott dafür. Und das dritte Prinzip, das hier angesprochen wird, das ist die Frage, welchen Lohn willst du eigentlich wählen? Jesus scheint es hier nicht egal zu sein, auf welchen Lohn wir es abgesehen haben. Also ob wir jetzt danach streben und danach leben, den Lohn von den Menschen zu bekommen oder ob es uns um Gottes Lohn geht. Es soll uns auf Gottes Lohn ankommen. Denn was macht der Lohn der Menschen? Was passiert denn mit dem, der sein Geld, seine Spende gibt für die Anerkennung der Menschen in den Beutel? Wenn er anfängt, seinen Wert und sein Leben auf dieser Anerkennung aufzubauen, muss er dann nicht beim nächsten Mal noch mehr Geld in den Beutel werfen, damit die Anerkennung die gleiche bleibt? Und was ist beim dritten Mal eigentlich? Muss er sich vielleicht nicht was ganz Neues ausdenken, um die gleiche Anerkennung zu ernten, mit der er sich da bereichert hat? Denn die reicht ja nicht für lange. Und so ist es vielleicht, dass so eine unsichtbare Schnur hier entsteht. Und er fängt an, sich zu binden mit seiner Spende an die Anerkennung und den Lohn, den die Menschen geben. Wird abhängig davon. Man muss ja dann dafür arbeiten, dass der nächste Lohn kommt. Vielleicht ein moderneres Beispiel. Du bist in einer Gruppe von Menschen, vielleicht deiner Freundesgruppe, deiner Familie, wo auch immer, unterwegs. Wofür bekommt man in deinem Kreis eigentlich Anerkennung von den Menschen? Bei uns Theologen, da wäre das vielleicht, ja, wenn man schlaue Gedanken hat, wenn man neues Wissen präsentiert, wenn man eine besonders gute Kritik an einer Predigt äußert, dann denkt man, oh, wow, ja, das hat Hand und Fuß. Mensch, toll, was du für ein Hecht bist. Vielleicht ist das bei dir ein ganz anderes Feld. Vielleicht geht es bei dir darum, dass man besonders gut kochen sollte, besonders gut Gast geben können muss, ein besonders sauberes Haus eigentlich hat. Vielleicht geht es darum, besonders einfühlsam zu sein oder besonders leistungsstark. Aber es wird etwas geben, für das man Lohn bekommt. Und wenn ich in dieser Sache gut bin, dann geht es mir auch ziemlich gut in diesem Freundeskreis. Dann bin ich ja der Gewinner, dann bekomme ich doch viel Anerkennung und viel Lohn. Aber was ist, wenn ich mal einen schlechten Tag habe? Oder was ist, wenn ich von vornherein überhaupt nicht gut bin, das zu bringen, was gefordert wird? Dann würde ich ja eigentlich nie oder nur selten Anerkennung bekommen. Dann würde ich doch auch meinen Wert vielleicht negativ beurteilen. Und ich müsste eben immer wieder daran arbeiten, dass das bedient wird. Also nehmen wir an, hier ist jetzt besonders schlaue Gedanken machen, besonders leistungsstark sein. Dieser Stein ist ein besonderes, sauberes Haus zu haben, besonders gastgebend zu sein. Und wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich auf einmal nicht mehr viel wert und ich mache mich abhängig und es binden sich Schnüre um mich herum, die mich in Gefangenschaft nehmen. Mit jedem Lebensbereich, wo ich mich vom Lohn der Menschen abhängig mache, kommt so ein Bindfaden dazu, bis wir irgendwann ganz gefesselt sind und wir nur noch dafür leben, die Erwartungen der Menschen zu erfüllen, damit wir den nächsten Lohn bekommen. Und das passiert uns Menschen schnell. Dass wir die Dinge, die wir tun und die Qualität, die die haben, dass wir daran messen, wie viel wir wert sind. Was unseren Selbstwert eigentlich ausmacht. Wer bin ich denn, wenn ich nicht mehr arbeiten kann? Gerade in Deutschland. Wer bin ich denn, wenn mir die Kündigung droht? Wer bin ich, wenn niemand nach mir fragt? Wer bin ich, wenn keiner über meine Witze lacht, aber über die der anderen? Wer bin ich, wenn ich vielleicht wegen Krankheit einfach nicht mehr so kann, wie ich es gerne hätte? Wer bin ich, wenn ich zum Vergessenen der Gesellschaft werde? Und welcher Lohn steht mir dann eigentlich noch zu? Und hier kommen diese befreienden Worte Jesu. Gott, der im Verborgenen sieht, da liegt dein Lohn. Du bist Kind Gottes. Du bist geliebt, egal was du tust. Gott sieht auch deine Schattenmomente, in denen dich niemand sonst sieht. Und nach schneidet er dich von jeder dieser Fesseln frei, wo wir uns von Menschen und ihrem Lohn abhängig gemacht haben. Bei Gott ist dein Wert eben nicht abhängig von dem, was du leistest, von dem, was du erbringst. Bei Gott bist du wertvoll einfach, weil du sein Geschöpf bist. Weil er dich gemacht hat, weil du sein Kind bist. Von vornherein, du musst nichts leisten. Und da wartet eben eine enorme Freiheit von all diesen Schnüren. Ich kann dann in meiner Freundesgruppe dabei stehen und ich kann es genießen, wenn jemand einen schlauen Gedanken sagt. Ich muss aber nicht um meinen Wert fürchten und darum kämpfen, irgendeinen guten, schlauen Gedanken zu produzieren, damit ich auch wertvoll bin, weil mein Wert bereits feststeht in Gott. Und das befreit. Dann kann ich in Entspannung da sitzen. Dann kann ich genießen, was passiert. Die Gastfreundschaft der anderen gutheißen und selbst für mich in Anspruch nehmen. Da, wo mein Wert in Gott feststeht, da wartet Frieden und ungeahnte Freiheit von den Augen und den Erwartungen der Menschen. Dann muss ich nicht mehr für meinen Wert hier auf der Erde kämpfen, sondern dann ruhe ich im Wert, der bei Gott feststeht. Und ich glaube, in dieser Ruhe, da wartet heiliges Leben auf uns. Amen. Wir haben in dieser Predigtreihe auch immer Herausforderungen. Diesmal habe ich zwei mitgebracht. Ihr dürft euch eine aussuchen oder beide machen oder denken, ja, die sind jetzt beide nichts für mich. Aber wir wollen euch herausfordern, wenn ihr euch herausfordern lassen möchtet. Die Challenges lauten: Welche richtige Sache schiebst du auf die lange Bank? Und ist es vielleicht an der Zeit, das mal in Angriff zu nehmen? Und die andere: Gibt es einen Bereich in deinem Leben, in dem es mal wieder Zeit wäre, sich loszureißen von den Blicken, dem Lohn, den Erwartungen der Menschen mit Gottes Hilfe? Das ist ganz wichtig. Wenn du über eine dieser beiden Fragen mit jemandem ins Gespräch kommen willst oder beten lassen willst, ist nach dem Gottesdienst, Gebetsdienst hier vorne da oder am Seelsorgetisch da hinten auch jemand, mit dem du ins Gespräch darüber kommen kannst. Aber jetzt wollen wir erstmal unseren Gott loben und preisen, der uns heiliges Leben schenkt.
Wir wollen mit einem Lied beginnen, was in der Perspektive von Gott geschrieben ist, der Text von Gott geschrieben ist an euch, an uns, und der genau diesen Gedanken aufgreift, dass Gott uns sieht und Gott bei uns ist und er es nicht vergessen hat und ja, das uns zusprechen möchte, auch wenn Konflikte da sind, auch wenn Herausforderungen da sind und auch wenn man das selber gar nicht so für sich annehmen kann oder sieht, dass Gott uns sieht. Genau. Ihr könnt gerne aufstehen, einfach nur zuhören, was gerade für euch dran ist.
Never been a moment you were forgotten. You are not hopeless. Though you have been broken, your innocence stolen, I hear your whisper underneath your darkest
Wir werden nun Zeit haben zum gemeinsamen Gebet, zu einer Gebetsgemeinschaft. Jeder, der möchte, laut zu beten, ist eingeladen und ich werde das dann abschließen. Wir werden stille. Herr, ich möchte dir danken, dass du die Fesseln durchtrennst, die Fesseln der Sünde, dass du mich so siehst, wie ich bin, dass ich so zu dir kommen darf, wie ich bin. Hab du ganz, ganz herzlich Dank dafür. Amen. Alle so zu dir kommen, wie wir sind. Du hast es gesagt. Und dafür möchte ich dir ganz, ganz herzlich danken, dass wir dich haben und uns auf dich verlassen dürfen. Amen.
Amen.
Ja, Lasse hat es gerade schon angesprochen. Wenn du mit jemandem beten möchtest, für dich beten lassen möchtest, werden hier gleich Mitarbeiter vom Gebetsteam hier vorne in der ersten Reihe sein. Und hinten ist auch der Tisch vom Seelsorgerteam. Falls du dich an das Seelsorgerteam wenden möchtest, einfach hingehen, ansprechen. Gleich gibt es noch eine Tasse Kaffee oder Tee oder Wasser, Gemeinschaft, Gespräch miteinander. Bleibt noch hier, macht Gebrauch davon, Gemeinschaft noch zu erleben. Und nun möchte ich euch bitten, noch einmal, wenn es möglich ist, aufzustehen zum Gebet unseres Herrn und zum Schlusssegen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme,
dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen.
Bleibt gerne stehen. Ich möchte uns unter den Segen unseres himmlischen Vaters stellen. Dein himmlischer Vater, bewahre dir deinen Wert und seine Liebe für dich in deinem Herzen. Und er bewahre dein Herz und deine Sinne in seinem Frieden. Und so segne dich unser dreieiner Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.
Amen. Allen eine schöne Woche, einen gesegneten Sonntag noch, Gott befohlen, bis wir uns wiedersehen.